Meine These, die ich versuche ein bisschen heute darzustellen, ist, Österreich durchläuft seit 1988 so etwas wie einen lautlosen Polizeiputsch. Das ist ein Verschwörungspostulat, das ich jetzt hier in den Raum stelle, das ein bisschen auch ganz bewusst ein Gegengewicht zu diesen vielen Weltverschwörungstheorien, die wir heute tagtäglich hören, über den Kampf der Zivilisationen, den Krieg des Terrors oder und Ähnliches sehen. Warum? Warum sage ich das so drastisch und warum sehe ich hier so eine sehr gefährliche Entwicklung? 1988 war der Beginn der Diskussion um das sogenannte Sicherheitspolizeigesetz. Vorher gab es sowas nicht. Ja? Also die Polizei hat aufgrund sozusagen bestimmter Rahmenbedingungen gearbeitet, aber ohne gesetzliche Grundlage. 1988 hat sich die SPÖ damals ganz, ganz vehement gewehrt gegen so ein Sicherheitspolizeigesetz. Sie hat gesagt, bitte, wir wollen nicht sozusagen hier einen neuen Staatsapparat, der sich vielleicht verselbstständigt, heranzüchten. 90, 91 gab es eine der berühmten Polizeispitzelaffären, also in der hunderte Fälle aufgedeckt wurden, also wo also die Polizei unter Bruch der Verfassung hier Datenaufzeichnungen gemacht haben. Wir haben damals so ein Buch auch herausgegeben, wir haben es damals Alpenstasi genannt, so ein bisschen an die Anlehnung an die Stasi in der DDR. 91 gab es dann auch, wurde dieses Sicherheitspolizeigesetz dann doch verabschiedet, ja. Und seit dieser Zeit gab es 21 Änderungen in 17 Jahren. Ja. 97 zum Beispiel alleine gab es 4 Änderungen. Also die Änderungen haben sich zum Teil überschlagen. Auch im letzten Jahr haben sich die, also selbst Eingeweihte haben dann den Überblick irgendwann verloren, was jetzt gerade aktuell ist. 97 war der Höhepunkt dieser Briefbombengeschichte. Und 97 wurden auch großer Lauschangriff, Telekomüberwachung und Rasterfahndung eingeführt. Eben Anlassfall war eben Fuchs. Die weiteren Änderungen zum Sicherheitspolizeigesetz sind mehr oder minder bekannt, aber oft schon wieder verdrängt. Wegweiserecht, also Einführung von Wegweiserecht, von Schutzzonenerrichtung, Videoüberwachung, Auskunft über Internetbenutzer einzuholen, DNA-Erfassung, Zugriff auf private Videoaufzeichnungen. Die vorletzte Änderung, ja, in vielen Medien steht sie als letzte Änderung, das stimmt aber nicht, mittlerweile hat es schon wieder eine gegeben, ist eben Handyortung, Internetauskünfte und vorbeugende Inhaftierung von angeblichen Fußballraudis. Es heißt im Gesetz, und das ist auch so eine der typischen Mechanismen, die sich hier Österreich bedient, es heißt im Gesetz natürlich nicht vorbeugende Inhaftierung von unschuldigen Personen. Das wäre ja menschenrechtswidrig, sondern dort heißt es eben, dass es die Polizei hat das Recht bekommen, Personen, die eben eben Gewaltbereitschaft bei Fuß, also bei Sportveranstaltungen verdächtigt werden, vorzuladen. Und das Ziel war, sie sozusagen zeitnahe zu den Veranstaltungen vorzuladen. Also quasi durch eine Vorladung beim Polizeikommissariat an der Teilnahme beim Fußballspiel zu hindern. Was man sich da wirklich gedacht hat, verschließt sich eigentlich meinen Überlegungen oder meiner Vorstellung, weil Leute, die vielleicht wirklich Fans sind und vielleicht auch wirklich manchmal etwas eher rabiat werden und sich eine Karte mit größter Mühe und von ihrem Geld gekauft haben, denen jetzt den Zugang zu verwehren, eineinhalb Stunden festzuhalten und nachher einfach wieder rauszulassen, na, der wird erst richtig heiß sein nachher. Ne? Also hier muss ich sagen, das ist eine Repressionsmethode, die schon eines Polizeistaates würdig ist. Zusätzlich gibt es seit 01.01.2008 auch die Möglichkeit von DNA-Massentests. Also die Polizei hätte jetzt die Möglichkeit, wenn sie mit Ermittlungen nicht mehr weiterkommt, sagt, naja, es könnte ja jemand aus dem Häuserblock sein, da sitzen immer lauter verdächtige Leute und dann können alle Personen aus diesem Häuserblock also einer DNA-Untersuchung unterzogen werden. Auf der Wunschliste steht, auf das werde ich ja dann noch hinkommen, Vorratsdatenspeicherung, Online-Computeruntersuchung, Zugriff auf zum Beispiel den Videoaufzeichnungen der ASFINAG, neue Listen, wie zum Beispiel eine Sexualdata-Datei und auch eine öffentliche Asylantendeliktsdatei ist also in Diskussion gewesen, ist noch immer nicht vom Tisch. Das kommt alle paar Monaten kocht das wieder auf. Was sich durchzieht, ist in diesem gesamten Bereich eine Tendenz der Polizei, sich einer Kontrolle zu entziehen, was sie jetzt wirklich wann tun darf. Ich möchte es vielleicht ein bisschen erläutern an dem Beispiel, was eigentlich die Aufgaben oder die Tätigkeit der Sicherheitspolizei ist. Die ursprünglichen Tätigkeiten waren im Wesentlichen zwei Dinge. Sie war ein Hilfsorgan, oder sie ist es natürlich nach wie vor, aber sie war ein Hilfsorgan im Rahmen der Strafrechtspflege. Das heißt, wenn es eben ein Delikt gegeben hat, Mordfall, Einbruch, irgendwas, dann hat sie hier Ermittlungen durchgeführt und hat eben hier im Auftrag des Gerichts versucht, eben aufklärerisch, ermittlerisch tätig zu werden. Es gab hier sozusagen Aktivitäten gegenüber konkreten Verdächtigen. Und das ist etwas, was wir alle akzeptieren werden und was auch richtig sein wird. Ja, keiner wird gerne sozusagen von Straftätern umgeben sein. Das zweite Aufgabe war oder ist auch unmittelbare Gefahrenabwehr, also ein Eingriff in Notsituationen. Das beginnt von der Schulwegssicherung und Schulwegsüberwachung, Verkehrsregeln, Eingreifen bei Wirtshausraufereien und geht eben bis Entführungen, Geiselnahmen und Ähnliches, wo sie also dann eben hier ihre Tätigkeit entfalten können. Das sind zwei weitgehend auch anerkannte Tätigkeiten, auch gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten und unproblematisch. Eine dritte Tätigkeit ist dann noch ist Information und Aufklärung. Sie alle werden sich vielleicht noch erinnern an den netten Polizisten, der in der Volksschule aufgetaucht hat und einem das richtige Gehen über die Straße erklärt hat oder ähnliche Dinge. Auch eine Tätigkeit, die nicht wirklich problematisch ist. Was aber jetzt seit 15 Jahren stattfindet, ist, die Polizei hat sich ein neues Betätigungsfeld gesucht. Und zwar nennt sie das vorbeugende Gefahrenerforschung. Und das ist genau der Punkt auch, wo meine Kritik und wo meine Probleme ansetzen. Diese vorbeugende Gefahrenerforschung bedeutet, dass die Polizei weitgehend selbstständig mittlerweile entscheidet, und zwar ohne konkrete Verdachtsmomente, ohne konkrete Aufträge durch Gerichte, ohne politische Aufträge, selbst entscheidet, was sie jetzt gerade wichtig findet für ihre sicherheitspolizeilichen Agenten. Das heißt, sie sammelt weitgehend selbst Daten, legt Listen an und macht auch weitgehend eigene Installationen, Videoüberwachung oder Ähnliches. Ja. Ein Beispiel, ich weiß nicht, wie weit es in den Medien Niederschlag gefunden hat, die Grazer Stadtpolizei hat also unter anderem eben Listen angefertigt von Personen, die sie kontrolliert haben und von denen eben bei denen nichts rausgekommen ist, einfach wo kein Verdachtsmoment war und was völlig unzulässig ist. Ja? Und was das Problem, das dahinter steckt, ist, dass diese Listen sollen oder sind also frei im Polizeikreis in der Stadtpolizei Graz kursiert. Wenn ich jetzt jemanden wieder einmal anhalte, ja, und ich bekomme dann sozusagen auf meinen Monitor oder auf mein Handy oder auf mein Anzeige, hoppala, der ist ja schon 10-mal angehalten worden, dann hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung, ja, als wenn das eben nicht erscheint. Ja. Auch wenn diese 10 Anhaltungen überhaupt nichts erbracht haben, sagt man sich, das ist doch auffällig, dass einer 10-mal angehalten wird. Ne? Wie oft werden Sie angehalten? Ich bin es selten. Einmal ist mir auch passiert, mitten in der Nacht, hat man mich für einen Einbrecher gehalten, weil ich mit einem Jutesackerl gegangen bin. War aber nicht so schlimm. Also er hat sich eh entschuldigt und so. Er muss es, er hat da einen Tipp bekommen. Gut, aber wir wissen, dass gerade also bestimmte Gruppen, die auf den Straßen auffällig sind, das sind einerseits Ausländer, denen man, wie ein Politiker mal sagte, die Herkunft ansieht. Das sind vielleicht schlecht gekleidete Leute, das sind Bettler, dass die natürlich dann hier ganz besonders in das Visier so einer Überwachung der Selbsttätigkeit landen. Und die sicherheitspolizeiliche Änderungen, jetzt zuletzt im Zusammenhang mit Handyortung und Internetdatenauskünfte, hat ja eben deswegen so große Bedenken und auch Empörung hervorgerufen, weil eben das bisherige Prinzip, dass eben solche elektronische Überwachungen einen Gerichtsbeschluss vorhergehen müssen, dass das eben aufgebrochen wurde. Und das, was wir damals, das war im Dezember, November, Dezember, gesagt haben, was passieren wird, nämlich dass einfach dann massiv die Zugriffe ansteigen werden, hat sich dann 1,5 Monate später bewahrheitet. Also in den ersten 40 Tagen gab es 82 Handyortungen, die eingeführt wurde, dass um die armen Lawinenverschütteten und Selbstmörder alle aufzufinden. Ja, von den 82 war kein einziger Lawinenverschütteter dabei. Ja, nur so zur Orientierung. Das heißt, es gab jeden Tag 2 Handyordnungen. Warum und wieso, weiß kein Mensch mittlerweile. Weil eben die Polizei es nicht mehr begründen muss. Ja. Bei den Internetdatenfeststellungen waren es ein paar tausend innerhalb dieser kurzen Zeit. Auch wieder keiner weiß, warum und wieso. Und diese Tendenz, ja, sich selbst sozusagen gegenüber verfassungsrechtlicher Kontrolle abzuschoten, das ist eine extrem gefährliche Entwicklung. Es ist ja auch jetzt eine Verfassungsgerichtshofsklage gegen diese Bestimmung des Sicherheitspolizeigesetzes sind also eingebracht worden. Ja, was ist sozusagen das Problem an der ganzen Geschichte? Das Problem ist, dass hier mehr und mehr ein Grundprinzip einer offenen Gesellschaft durchlaufen oder durchbrochen wird, nämlich das Grundrecht auf unbeobachtetes Leben. Wir brauchen in einer offenen Gesellschaft die Möglichkeit, es ist einfach notwendig, dass wir unbeobachtet, unkommentiert und unzensuriert Meinungen austauschen können, Ideen austauschen können, auch Blödsinn. Ja? Also man muss das wirklich sagen. Ich denke mal, wir müssen dieses Recht auf auch Unsinn untereinander zu kommunizieren, ja? Dinge, die vielleicht Fehlentwicklungen sind, das müssen wir verteidigen. Denn nur aus diesen Ideen, aus diesen unausgegorenen Ideen entsteht dann wieder Neues, Wichtiges und auch gesellschaftspolitisch Sinnvolles. Ja, es gibt nichts sozusagen Hemmenderes, als wenn man sich neben jemanden hinstellt und sagt, und jetzt sagst du was Gescheites, ja? Und pass nur auf, dass du ihm nur nicht das Falsche weißt. Dem fällt nichts mehr ein, ja? Die Europäische Menschenrechtskonvention, das Staatsgrundgesetz, jede Menge von Spezialregelungen gehen genau in diese Richtungen, die eben sagen, wir haben hier einen Freiraum und den müssen wir verteidigen. Und die Polizei sagt, dieser Freiraum ist uns wurscht. Ja? Wir brauchen sozusagen noch mehr, wir müssen noch tiefer in die Rechte eindringen können. Mit dem Argument sozusagen, hier Sicherheit zu verbreiten. Tatsache ist aber natürlich, dass diese Entwicklung, diese technische Entwicklung zu mehr Überwachung, diese rechtliche Entwicklung, diese Überwachung mit immer weniger Kontrolle durchzuführen, überhaupt keine positive Entwicklung in der Polizei, auf polizeistaatlicher Ebene bringt. Also, die Deliktzahlen steigen jedes Jahr oder bleiben auf einem sehr hohen Niveau. Die Aufklärungsquoten sinken, ja, trotz immer mehr Befugnisse, trotz immer mehr Rechte. Der Grund ist schlicht und einfach der, dass jemand, der etwas zu verbergen hat, sich vor diesen Art der technischen Überwachungen sehr leicht schützen kann. Also wir haben das typische Beispiel Banken. Banken sind zu 100% videoüberwacht. Trotzdem haben wir seit Jahren steigende Überfallszahlen und sinkende Aufklärung. Ja? Weil jeder, der eine Bank überfällt, weiß, er wird dabei beobachtet. Ja? Ob das jetzt mit Videokamera ist oder durch die Bankangestellten, ist ja im Prinzip wurscht. Das heißt, er schützt sich davor. Ja? Was dazu führt, dass eben in Wirklichkeit diese technischen Überwachungsmaßnahmen bloß zu einer Art sozialen Kontrolle von Leuten sich entwickelt, die eigentlich entweder nicht imstande sind, sich sozusagen zu verbergen, etwas sich zu schützen. Denken wir etwa jemanden, der auf der Straße bettelt. Der ist als Bettler ja wahrnehmbar, dagegen kann er nicht sehr viel tun. Oder die möglicherweise gar nicht daran denken, sich dagegen zu schützen, weil sie sagen, ich mache ja eh nichts Unanständiges. Und dabei aber eben den Missfallen ihrer Mitbürger erregen, weil sie an der falschen Stelle angeblich ein Miststückel weggeschmissen hätten oder weil sie irgendwo sich auffällig verhalten oder auffällig gekleidet oder sonst etwas haben. Also die Entwicklungen, etwa im Zusammenhang mit diesen Videoüberwachungen, gehen immer mehr in Richtung, ich möchte nicht Delikte aufklären, ja, das funktioniert eh nicht, aber ich kann das Verhalten von Leuten kontrollieren, die stören, die lärmen, die Mist machen und ähnliches. Das Wegweiserecht zum Beispiel, ja, das eingeführt wurde, damals haben wir uns sehr dagegen ausgesprochen, das Wegweiserecht, das eingeführt wurde mit dem Argument, naja, wir müssen die Schulen, also die Volksschulen, die kleinen Kinder vor Drogendealern schützen. Das klingt absolut plausibel und sagt sich, na gut, jeder will, dass die kleinen Kinder also vor Drogendealern geschützt sind. Tatsache ist, dass ich natürlich jeden Drogendealer sowieso, ich kann ihn verhaften, ich kann ihn anklagen, ich kann alles Mögliche machen. Trotzdem hat man diese Wegweiserecht, diese Schutzzonen eingeführt und heute kommen zum Beispiel Abtreibungskliniken daher und sagen, ja, wir hätten gerne so eine Schutzzone. Wir wollen nicht, dass da in der Gegend jemand demonstriert gegen Abtreibungen demonstriert. Kann man zu Abtreibungen so oder so stehen, ja. Aber ich sehe natürlich schon die Entwicklung kommen, ja. Ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass viele Politiker gerne so eine Schutzzone um sich herum hätten, ja, um nicht vom Volk belästigt zu werden. Oder denken wir etwa an große Konzerne. Ja, die sagen, oh, wir hätten gerne so eine Schutzzone, weil Greenpeace, WWF, Attac, irgendwer, die stören uns irgendwie, ja, die belästigen uns. Ja. Also wir haben hier Instrumente geschaffen, die ganz plötzlich ganz tief in unsere Grundrechte, etwa der Meinungsäußerung, der Meinungsfreiheit eingreifen. Ich brauche keine Schutzzone, um zum Beispiel jemanden, der etwa bei einer Demonstration oder bei einer Abtreibungsklinik dort jemanden belästigt oder vielleicht beschimpft oder sonst was. Da gibt es echt 1000 Gesetze, mit denen das ich in die Hand nehmen kann. Ja? Die Schutzzonen brauche ich, um quasi einen Willkürraum zu entwickeln. Jetzt noch ganz kurz, ich bin schon wieder fast im Überziehen. Vorratsdatenspeicherung. Zwei Projekte möchte ich ganz kurz darstellen. Vorratsdatenspeicherung, ein Wunsch, den es in der EU seit 5-6 Jahren gibt. Was bedeutet diese Vorratsdatenspeicherung? Das bedeutet, dass Kommunikation, elektronische Kommunikation per Telefon oder per Internet, dass wer mit wem wann kommuniziert hat, dass das aufgezeichnet wird. Und zwar nicht von Verdächtigen, das versteht ja noch jeder, sondern von jedem auf Vorrat, damit ich später einmal das auswerten kann. Es werden nicht die Inhalte aufgezeichnet, das möchte ich ganz klar sagen, sondern nur, unter Anführungszeichen, wer hat mit wem kommuniziert. Das ist ein Projekt, das eben seit 5-6 Jahren in der EU herumschwebt, das aber nicht durchsetzbar war. Überhaupt nicht. Ja? Also keiner von den zivilisierten Staaten konnte es sich leisten, so etwas bei sich nationalstaatlich zu sagen, okay, wir machen sowas. Und jetzt sind die halt die Innenminister zum EU-Ministerrat gewandert und wollten das dort quasi auf dieser Ebene bringen. Und dort gab es auch nicht wirklich eine Mehrheit. Und erst eben 2005, nach diesen Londoner Anschlägen, ja, gab es natürlich plötzlich sozusagen die Gunst der Stunde der von Großbritannien, die sowas schon hatte, aber nicht gesetzlich eingeführt hatte, die gesagt hat, okay, das wäre doch etwas Tolles, mit dem könnten wir viel mehr an Terrorismus Anschlägen und Bedrohungen aufklären. Und daher wurde dann eben das forciert, das Projekt, und im März 2006, also vor 2 Jahren, wurde eine EU-Richtlinie verabschiedet, die vorgesehen hat, dass eben diese Telefon- und Internetdatenaufzeichnung innerhalb des nächsten 18 bzw. nächsten 36 Monate umzusetzen ist. Im Frühjahr 2007 gab es dann in Österreich einen Entwurf für so eine Vorratsdatenspeicherung, und da hat sich dann wieder eigentlich herausgestellt, in welche Richtung das wirklich zielt. Da ging es dann plötzlich nicht mehr um Terrorbekämpfung, sondern da ging es dann plötzlich um Delikte, auch, also um relativ geringfügige Delikte, also auch um Delikte, die nur mit einer Strafdrohung von einem Jahr und mehr versehen sind. Man muss unterscheiden, in Österreich, das Rechtssystem kennt Verbrechen, Das sind Strafdrohungen, sind Straftaten mit 3 und mehr Jahren und Vergehen, das sind die, die darunter liegen. Mit der Idee, hier eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen, in der auf dessen Daten ich dann zugreifen kann, wenn ich auch Delikte aufklären möchte, die mit 1 Jahr Strafdrohung versehen sind, ist man plötzlich in einen Bereich gekommen, wo wirklich aller Weltsfälle plötzlich hier auf die auf diese Daten zugreifen konnten. Witzige war daran, oder weniger witzige, das war manchen noch immer zu wenig. Ja? Also die Kopierindustrie hat gesagt, nein, wir wollen auch bei Delikten von 6 Monaten, Strafdrohungen von 6 Monaten, auf diese Daten zugreifen können. Hintergrund war, dass etwa eine Urheberrechtsverletzung durch eine Privatperson eben mit einem 6-Monate-Rahmen versehen ist. Und man wollte einfach auf Privatpersonen, die zum Beispiel im Internet Musik downloaden oder verschicken, wollte man sozusagen auf diesen Weg zugreifen können. Das Ganze hat dann doch sehr große, negative Rückmeldungen gehabt. Also ich will jetzt nicht das Wort Empörungen sagen, dafür war es vielleicht noch zu dünn, das Lüftchen, aber es hat auf jeden Fall so weit dazu geführt, dass die Österreicher vorerst diese Vorratsdatenspeicherung nicht umgesetzt haben, obwohl eigentlich der Umsetzungstermin im September abgelaufen ist. Österreich hat auch jetzt mittlerweile schon eine Verfahrensdrohung von der EU am Hals wegen mangelnder Umsetzung. Die Deutschen haben zum Beispiel umgesetzt, haben aber eine Verfassungsgerichtshofsbeschwerde wurde dort eingebracht, unterstützt von über 30.000 Bürgern. Da gibt es auch schon eine vorläufige Entscheidung, in der gesagt wird, diese Daten dürfen keinesfalls für sozusagen Allerweltsdelikte verwendet werden, sondern nur für ganz schwere Verbrechen, wofür sie ursprünglich man gesagt hat, wofür man sie verwenden möchte. Daher auch dieser Punkt. Ne? Wir beobachten in der öffentlichen Diskussion ständig, wir müssen dieses und jenes einführen, um den Terrorismus zu bekämpfen. Und am Ende kommt sozusagen ein Generalverdacht heraus. Also hier wird man sehen, wie weit sich Österreich da als selbstständiger Staat zeigen wird. Im Augenblick ist die Situation so, der Bundesminister Faymann, wo das ressortmäßig zufälligerweise gelandet ist, hat dort eigentlich nichts verloren, aber es ist halt dort gelandet, hat gesagt, naja, er lasst das jetzt alles liegen, weil es gibt eine Klage von Irland gegen diese EU-Richtlinie, aber nicht, weil die Iren etwas aus Datenschutzgründen dagegen hätten, sondern die hätten es noch weitergehend haben wollen. Ja? Aber es macht ja nichts, Klage ist Klage. Und außerdem möchte man ein bisschen abwarten, was die Deutschen, wie sich das in Deutschland und überhaupt in der ganzen EU entwickelt. Also dieser erste Vorstoß aus den EU-Staaten, Präventivstaaten zu machen, also eine Präventivüberwachung zu machen, ist im Augenblick schon noch im Wanken. Ja? Also die Briten haben sich es einfacher vorgestellt. Ja? Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das zweite und letzte, eine Minute geben Sie mir noch bitte, auf das ich hinweisen möchte, ist die Diskussion, die ständig kommen, jetzt im Zusammenhang mit der sogenannten Online-Computerüberwachung, dem Polizeitrojaner, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Die Idee, die dahinter steckt, ist die, dass die Polizei sagt, ja, diese ganzen Kriminellen sind einfach so geschickt, die tun da im Internet hin und her kommunizieren, wir kommen nicht mehr mit. Ja. Wir wollen sozusagen auf die Computer der Benutzer, der Bürger direkt zugreifen können und dort zu schauen, was tun denn die? Was schreiben die für Texte? Wie kommunizieren sie? Was haben sie für Gedanken und Ähnliches? Also es geht hier wirklich letztlich um einen Angriff, um einen Zugriff auf einen höchstpersönlichen Bereich. Ne? Weil für die meisten von uns ist der Computer nicht mehr bloß eine Art Spielkonsole oder so, wo man dann, was weiß ich, dumm oder oder Warcraft oder so irgendwas spielt, sondern für viele ist es eine Verlängerung ihres Gedächtnisses und ihres Ichs, ne? Indem sie oft Dinge dort hineinschreiben, von denen sie nie wollen, dass das wer anderes sieht oder die völlig unausgegoren sind. Wo wir wirklich dort sind, wo ich am Anfang war, bei einem Bereich, wo ich unbeobachtet halb etwas Unausgegorenes entwickeln kann. Und die Polizei sagt, na, aber dort liegt sozusagen das Zentrum, der Herd des Terrorismus. Ja? Bei den Ideen, bei den Gedanken, dort müssen wir zugreifen. Und das allererste Mal, wo das eingeführt wurde oder angewandt wurde, obwohl es eigentlich noch gar nicht erlaubt ist, war eben im Zusammenhang mit dem Mohammed M., das war also dieser Terroristenverdächtige, wo es jetzt vor ein paar Wochen einen Prozess gegeben hat, der ja auch verurteilt wurde. Und ich habe mir eben aufgrund dessen, dass es hier wirklich erstmalig ganz neue Methoden und Techniken der Polizei gegeben hat, auch die Mühe gemacht, mir den ganzen Prozess auch zu verfolgen. Also ich war auch dort alle Tage und habe also die Gelegenheit gehabt, auch in einige Unterlagen Einblick zu nehmen und auch mehrere Stunden so neben dem Prozess auch mit den BVD-Mitarbeitern zu reden. Das war recht rührend, also das sind nette Leute, überhaupt wenn sie nicht wissen, mit wem sie reden. Aber das Weltbild, das dahinter steckt, war bedrohlich und das ist wirklich besorgniserregend. Im Prinzip, ich kann jetzt nicht kommentieren, was der jetzt wirklich gemacht hat und Ähnliches. Ich kann aber relativ gut kommentieren, wie qualitativ wertvoll das war, was eben unsere Staatsschützer und Observationsbeamten dort aufgeführt haben. Und das ist ernüchternd. Ja? Also das ist wirklich ein Problem. Hier wurden zwar alle gigantische Mengen von Daten zusammengetragen, also in Gigabytes, von denen sie aber das meiste davon haben gesagt, das ist blöderweise können wir es nicht verwerten, weil es verschlüsselt war. Dann haben sie Unmassen von Einzeldaten, die sie aber dann letztlich nicht wirklich einem Sachverhalt genau zuordnen können. Und meine Beobachtung und mein Gefühl war am Ende der Geschichte war letztlich, dass ein Angeklagter plötzlich mit Tausenden von Texten, Dateien und Detailinformationen konfrontiert war. Der Angeklagte, der natürlich selbst meiner Sicht schon ein ziemlich verworrenes Weltbild hatte. Ja, also der auch immer wieder eigentümliche Verteidigungslinien gehabt hat. Aber es war eben einfach möglich vor diesem Hintergrund, es wurde nicht einmal gescheit herausgearbeitet, welcher Teil dieser Texte zum Beispiel er down- oder abgeloadet hat. Also wenn ich jetzt zu technisch wäre, downgeloadet, dass ich mir was vom Internet besorgt habe oder etwas ins Internet zur Verfügung gestellt habe. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn ich mir etwas anschaue von wo, hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich selbst etwas bereitstelle. Das war aber egal, letztlich, irgendwie. Also irgendwo habe ich dann den Eindruck gehabt, die Richter haben sich und auch die Laienrichter haben sich das alles angehört und gemeint, verstehen tun es eh nicht, was da technisch abgelaufen ist. Die vom BVD werden schon irgendwas gefunden haben. Wir wissen zwar nicht ganz genau, was sie gefunden haben, aber es wird schon was Böses gewesen sein und daher wird der jetzt einmal verurteilt. Wie gesagt, möglicherweise wäre bei einer ordentlichen Aufarbeitung dieser Unterlagen wäre es sehr wohl auch gewesen, dass man gesagt hätte, der hat wirklich etwas in Richtung Terrorismus getan und wäre zu verurteilen. Ne? Möglicherweise wäre aber auch das Gegenteil herausgekommen. Und mein Eindruck war, das wollte man eigentlich gar nicht genau untersuchen. Weil man eben sich nicht sicher war, was da rauskommt bei der Geschichte. Und für mich bedeutet das aber letztlich, das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung. Der eine BVD-Beamte hat zu mir gesagt, naja, schauen Sie, da gibt es jemanden, der hat einen malaysischen Proxy-Server. Also das braucht man also da, um im Internet irgendwie seinen Datenverkehr ein bisschen zu verschleiern oder umzuleiten. Der hat ein OpenVPN, das ist eine Art Verschlüsselungssystem, und er hat verschlüsselte Mails verwendet. Das macht doch kein normaler Bürger. Der hat doch was zu verbergen gehabt. Das heißt, diese Kette, ja, zu sagen, der hat etwas Unübliches gemacht, was wir nicht verstanden haben, daher muss er sozusagen ein Täter sein, die wird uns in nächster Zeit noch öfter sehr, sehr, sehr zu schaffen machen. Also ich sehe hier eine Entwicklung in eine Richtung, dass dann eben der Angeklagte plötzlich in die Situation kommt, zu beweisen, dass es doch nichts sozusagen Auffälliges oder Rechtswidriges war. Weil eins muss man schon sagen, selbst wenn einer eine unsympathische Gesinnung hat, es ist halt einmal eine Gesinnung, ja? Es ist noch kein Delikt. Ne? Hier sind wir aber, und dazu reicht jetzt die Zeit nicht mehr, hier sind wir aber zum Teil eben, haben wir auch schon strafrechtliche Bestimmungen geschaffen, eben im Zusammenhang mit Terror, in der auch die Gesinnung schon reicht, um verurteilt zu werden. Also diese Entwicklung von einem Präventivstaat, von einer Umkehrung der Unschuldsvermutung und in Richtung dieser Gesinnungsdelikte, da sind wir mittendrin, wenn sie nicht sowieso schon fast abgeschlossen ist. Und ich denke mir, politisch wäre es absolut hoch an der Zeit, die Rolle der Polizei im Verhältnis zur Gesellschaft, ja, in vielen Lebensbereichen wirklich neu zu überdenken, neu anzugehen. Ich glaube, dass die Polizei einfach heute überfordert, überfrachtet wird mit Aufgaben, die eigentlich gesellschaftspolitische Sachen sind. Asylpolitik, Drogenpolitik, Gesundheitspolitik, Schulpolitik. Überall, wo es irgendwie kriselt, ja, fragt man sich nicht, warum kriselt es dort, sondern sagt, naja, da müsste die Polizei, die muss da eingreifen in der Schule, ne, wenn was passiert im Wohnbau, ja, und die Polizei verwendet natürlich ihre polizeilichen Maßmitteln und Machtmitteln und ist ja nicht zum Mediator oder sonst was ausgebildet. Und ich denke mal, das ist eine Diskussion, die wirklich vorrangig und vordringlich ist. Hegel hat in seiner Philosophie des Rechts davon gesprochen, dass die Gesundheitsagenten Aufgaben der Polizei sind. Aus seiner Sicht und aus seiner Systematik her war das auch völlig konsequent. Ich denke mir aber, dass eben, weil er meint, dass überhaupt alle innenpolitischen Aufgaben der Polizei zuzuordnen sind. Ich denke, dass es eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung ist zu einem Art Sicherheits- und Nachtwächterstaat, der bisher erreichte soziale und politische Errungenschaften in Frage stellt. Und ich glaube und ich meine, es geht heute nicht mehr darum, nur den Anhängen zu wehren, sondern hier wirklich aktiv zu werden.